Da ist ein Wanderer. Ein Wanderer, nicht heute, auch nicht letztes Jahr, sondern so irgendwie um das Jahr 1300. Und dieser Wanderer, der spaziert durchs Land. Und er ist gerade in Freiburg. 1300 in Freiburg, was war da Besonderes? Ihr wisst es nicht, so kann man beiläufig was lernen. In dieser Zeit wurde in Freiburg der Dom gebaut. Und dieser Wanderer, der kommt da an dieser Dombaustelle vorbei und er sieht ganz verschiedene Leute, die da halt alle arbeiten. Man muss sich das vorstellen, so ein Dombau, der ist eine Sache von einigen hundert Jahren. So ist es zumindest in Freiburg gewesen. Das hat knapp 300 Jahre gedauert, bis er fertig war. Und es waren ganz viele Menschen dabei beschäftigt. Aber sein Blick blieb ruhen auf drei Leuten, die ziemlich genau das Gleiche machten. Die saßen nämlich so mit Hammer und Meißel irgendwie vor einem Felsblock und haben diesen Felsblock behauen. Und er guckte sich das an und hat Unterschiede festgestellt. Er hat gemerkt, die sind, obwohl sie das Gleiche machen, ganz unterschiedlich drauf. Und das hat sein Interesse geweckt. Also hat er den ersten gefragt, was tust du da? Und der sagte, ziemlich verknetscht, reinguckend, irgendwie kaputt, dreckig, wenig motiviert, ich behaue einen Stein. Und dann sagt er, okay, klar, sehe ich ja auch. Dann fragt er den zweiten Handwerker und stellt die gleiche Frage. Und der gibt, einigermaßen entspannt, aber gleichmütig zur Antwort, ich meißle einen Stein für ein Spitzbogenfenster. Und dann fragt er schließlich den dritten mit der gleichen Frage, was machst du da? Und er sagt, ich baue, und er sagt es freudestrahlend, ich baue an einer Kathedrale. Er ist ganz stolz darauf und macht eben deutlich, es ist ein Unterschied, mit welcher Perspektive ich an eine Arbeit herangehe. Wenn wir uns das hier nochmal angucken wollen, die Kurzform ist ein bisschen bekannter. Jetzt müsstet ihr einmal... Genau. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen, dieses Bild und diese Geschichte. Sie ist tatsächlich am Freiburger Dom entstanden. Daher kommt die Geschichte. Tiki Küstenmacher hat sie nur abgemalt, er hat sie nicht erfunden. So war es. Der eine behaut nur einen Stein, der andere, der arbeitet immerhin an einem etwas größeren und der nächste hat vor Augen, ich arbeite hier für den Bau einer Kathedrale. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, wenn wir uns das klar machen, was wir da an Wahrheit zwischen den Zeilen oder in den Zeilen lesen können, dann wirft das ja auch einen Schatten zurück auf unser Leben. Wie geht es euch, wenn wir an morgen denken? Morgen beginnt für die meisten die normale Arbeitswoche. Und viele von uns und viele von unseren Zeitgenossen auf jeden Fall, die starten montags immer mit einem Montagskoma. Weil dann müssen sie wieder zur Arbeit und dann ist das Wochenende so unglaublich weit weg und sie haben eigentlich keine wirkliche Motivation dazu, an ihre Arbeit ranzugehen. Für viele ist der Montag irgendwie, ja, ich behaue wieder mal meinen Stein. Eigentlich wünschen wir uns schon am Montag, dass das Ende der Woche etwas schneller kommt. Aber das kann es ja nicht sein. Und wenn wir in die Beziehungswelt schauen, dann geht uns das ja manchmal auch so. Wenn wir so auf zwischenmenschliche Beziehungen gucken, dann ist uns nicht so vor Augen, was kann daraus werden, sondern manchmal, ach komm, machen wir es halt einfach allen recht. Hauptsache, wir sind korrekt, Hauptsache, wir machen alles ordentlich. Also das hat durchaus Dimensionen, wo man sagen muss, es ist so ohne eine Perspektive. Auch unsere Beziehungen sind manchmal ohne eine Perspektive. Einfach so, wir machen es halt, weil es sich so gehört, weil es halt so dran ist. Und jetzt, ihr ahnt es schon, man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen den Blick schweifen lassen in Richtung Gemeinde. Und was heißt das, was wir hier sehen, wenn wir an Gemeinde denken? Also es ist gut, wenn derjenige, der draußen den Garten macht oder der zwischendurch mal eine Wand streicht oder sowas, wenn der vor Augen hat, ich mache hier, arbeite an einer großen Kathedrale oder an einem großen Gemeindezentrum. Aber wir erleben natürlich auch in Gemeinde, dass wir manchmal diese erste Faszination ganz schnell verlieren. Wir erleben, dass wir Mitarbeit gerade deswegen machen, weil sie ja irgendwie gemacht werden muss. Wir machen das, weil, naja, ich ist halt mein Job. Und wenn es gut läuft, dann kann man sagen, ja, ich arbeite irgendwie ja, für ein etwas größeres Ding. Aber oft genug bleiben wir eigentlich da stehen und sagen, ich mache das, weil ich es mache. Ich mache diese Arbeit nicht, weil mir irgendwas da mitschwingt. Und irgendwann komme ich dann an den Punkt, dass ich sage, jetzt bin ich etwas fortgeschritten, jetzt kann es mal jemand anders machen. Und dann geben wir gerne auch eine Arbeit wieder ab. Was macht eigentlich den Unterschied? Auf der einen Seite will ich den Steinmetz, der einfach einen Stein behaut, nicht geringschätzen. Zunächst mal ist das, was jeder von uns in der Gemeinde macht, erstmal eine ganz tolle Sache. Zunächst mal ist das, was wir an Arbeit machen, auch ihres Lohnes wert. Auch wenn sie stumpf vor sich hingeht, auch wenn wir keine große Vision damit verbinden. Also es geht mir nicht darum, etwas gering zu schätzen, was relativ alltäglich und relativ natürlich ist. Aber es geht darum, zu sagen, was passiert denn in dem Moment, wo die Motivation eben einen Hänger hat, weil die Arbeitswoche wieder beginnt, weil irgendwie es ein bisschen trüb ist, weil es irgendwie gerade nicht so richtig vorwärts geht. Ich will euch eine Geschichte von mir erzählen. Jetzt habe ich habe einen Prototypen gebaut, da haben wir heute schon genug Bilder gesehen. Ich habe einen Prototypen gebaut von einem Metallriegel, den ich mal vor 20 Jahren ungefähr zu bearbeiten hatte. Ich habe einen Ferienjob gemacht in einer Firma, die Kofferschlösser herstellt. Und da, wenn man so ein Kofferschloss auseinandernimmt, dann gibt es ja eine äußere Hülle und es gibt das Ding, was irgendwie am Koffer anliegt, mit meistens so Pieksern dran, damit man sie festmachen kann. Und in der Mitte drin, da ist so ein Riegel mit einer Feder drin und dieser Riegel bewegt sich hin und her. Und ich hatte jetzt die Aufgabe, ich kam neu in die Firma und man hat mich dann an irgend so eine Maschine gesetzt und hat gesagt, es ist gut, dass Sie da sind, Herr Rinke. Sie sollen hier Folgendes machen. Sie treten hier auf dieses Pedal, dann bewegt sich so ein Exzenter und der drückt dann eine Platte runter und da halten Sie dieses Metallstück rein und ja, das ist eigentlich schon alles. Dann können Sie das nächste Metallstück nehmen und das Ganze wieder machen. Und ich schaute mich so vorsichtig um und stellte fest, es war so ein Stahlkorb, wie man den in Firmen halt kennt. Hier, Schäfer baut solche Dinger, ne? Also so 60 mal 40 vielleicht und 40 hoch. Und er war zum Glück nicht ganz voll. Und ich habe gedacht, okay, das kann funktionieren. Also habe ich mich rangesetzt und habe die Arbeit nannte sich Riegel nachdrücken. Ja, also Riegel nachdrücken, so hat das geheißen, die Arbeit. Und ich habe das gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen seltsam. Dann kam der Meister nochmal vorbei und habe ich gesagt, Meister, es würde mir helfen, wenn ich wüsste, wofür ist das gut, was ich hier mache. Ich sehe hier ein Metallstück, da ist eine Kerbe drin. Ich stecke es hier rein, trete drauf und nachher ist die Kerbe immer noch drin. Ich möchte gerne verstehen, worum geht es hier eigentlich. Und dann hat er mir erklärt und hat gesagt, ja, dieser Riegel, der ist folgendermaßen. Hat mich mitgenommen und hat mir dann gezeigt, dass hinter dieser Kerbe eine Federklammer irgendwie hängt und damit das Ganze auch sich wirklich hin und her bewegt, die Feder nicht rausrutscht. Und dann konnte ich weitermachen. War also schlauer, wusste, es ist ein Schloss für Kosmetikkoffer, den man so hin und her schieben kann, so aufmachen kann und sowas. Ganz wunderbar. Das war wichtig. Es war deswegen wichtig, weil als ich zurück an meinen Platz kam, kam ein Transporteur um die Ecke und brachte mir eine Palette mit 20 Kisten davon. Und ich hätte den Gedanken irgendwie ziemlich verwerflich gefunden, zu sagen, ich werde bis zum Ende meines Ferienjobs Riegel nachdrücken. Einfach nur so, weil es schön ist. Und da hat es mir geholfen zu wissen, es geht um was Größeres. Ich kann mir vorstellen, für welche Menschen das irgendwie eine Bedeutung hat. Jeder Mensch trägt in sich dieses Bedürfnis, dass er irgendwann eigentlich regelmäßig, eigentlich täglich eine Bedeutung für andere Menschen hat. Und darüber müssen wir mal nachdenken, wenn wir unsere Arbeit machen. Ob wir unsere Arbeit jetzt in der Arbeit machen, ob wir unsere Arbeit, unsere Mitarbeit hier in der Gemeinde machen. Sie folgt auch dem Bedürfnis, dass sie eine Bedeutung für andere Menschen hat. Es geht darum, am Anfang schon im Blick zu haben, was am Ende dabei rauskommt. Dass, wenn wir das nämlich hinbekommen, wenn wir eine Idee davon bekommen, wofür tue ich das eigentlich, dann können wir, dann ergibt sich daraus, dass wir geduldiger sind. Dann ergibt sich daraus, dass unsere Motivation etwas höher ist. Dann stärkt es die Fähigkeit, mich auch mit Widrigkeiten auseinanderzusetzen. Eine Zielvorstellung, mit der ich mich identifizieren kann oder an deren Erarbeitung ich sogar mitgewirkt habe, bietet ganz klar eine andere Perspektive, als wenn ich einfach nur stumpf vor mich hinarbeite, als wenn ich einfach nur funktioniere. Und nur wenn ich weiß, wohin die Reise geht, kann ich eben auch Eigeninitiative entwickeln. Da kann ich mitdenken, da kann ich sagen, diese Kerbe, die kann man viel besser noch so organisieren. Und wenn wir das so machen, dann können wir zwei Riegel auf einmal machen oder irgendwie sowas. Aber wenn ich keine Ahnung habe, wofür ich meine Arbeit eigentlich tue, gelingt das nicht. Und das ist auch ganz selbstverständlich für Gemeinde. Und auch das ist ganz wichtig, wenn ihr so in einen Prozess einsteigt, wo ihr am 26. und 27.2., erinnert euch, ihr müsst euch das Datum merken, hier so eine Werkstattzeit habt, wo ihr über eure Vision nachdenkt, über das, was euch eigentlich antreibt, über die Kathedrale, die ihr da baut, im übertragenen Sinn. Wenn wir das so wahrnehmen, dann könnte man sich ja fragen, wo steht denn das in der Bibel, dass man irgendwie einen Visionsworkshop anstoßen muss. Wo steht denn da drin, dass wir irgendwie solche Sachen machen sollen? Und ich habe jetzt keine Bibeltexte im engeren Sinne mitgebracht, aber ein paar Beispiele aus der Bibel. Da ist ein Abraham ganz am Anfang, der von Gott diese Vision bekam, diesen Zuspruch bekam, hey, mach dich auf, geh los, verlass dein Ur in Chaldea und zieh los, weil ich will aus dir ein großes Volk machen. Das ist nicht gerade irgendwie eine bescheidene Traumvorstellung. Ich will aus dir ein großes Volk machen. Abraham, ein Mann schon einigermaßen betagt, mit seiner Frau, kinderlos bis zu diesem Zeitpunkt, keine wirklich gute Gelegenheit, um zu sagen, ach naja, es ist eigentlich naheliegend, darüber nachzudenken, ein großes Volk zu werden und rauszuziehen und ein ganzes Land einzunehmen, so zu zweit, ist ein bisschen schwierig, aber ohne diese Verheißung wäre Abraham nicht aufgebrochen. Und an dieser Stelle mischt sich etwas. Und das mischt sich ganz oft in unserem Leben, dass wir nämlich merken, da kommt etwas, was Gott uns zuspricht, wo wir denken, das spricht uns Gott zu. Und es vermischt sich mit einem Bild, was in uns entsteht. Es entsteht eine Vorstellung davon, was Gott da eigentlich mit uns vorhat. Diese Geschichte von Abraham geht weiter und das dauert ja alles noch eine ganze Weile. Und dann kommt diese ganze Geschichte mit Ägypten dazwischen und dann kommt die ganze Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten dazwischen und dann kommt schon relativ bald die Landnahme. Und da können wir den Josua nehmen, von dem wir vorhin ja auch schon was gehört haben, nämlich bei den Geburtstagsgrüßen, wo ihm gesagt wird, lass dich nicht erschrecken. Deine Aufgabe ist, das Land für dein Volk einzunehmen. Geh ihnen voran. Mose, der Knecht, ist jetzt weg und ihr sollt losgehen und dieses Land einnehmen, wie ich es euch verheißen habe. Josua ist einer von den beiden, die schon vorher als Kundschafter ausgesandt wurde, das Land mal so in Augenschein zu nehmen. Und daran zeigt sich, dass Josua einer ist, der eine Vision in sich trägt, und er mit 10 anderen, ich sage es jetzt mal ein bisschen leger, mit 10 anderen Pappnasen in dieses Land hineingeschickt wird und einem anderen Mitvisionär. Die kommen zurück und sagen, ja super, das Land, klasse. Und ihr Job war ja, dieses Land anzugucken und zu sagen, ja wie sieht es denn eigentlich aus? Lohnt es sich darin zu leben? Aber die 10, die keine Vision haben, sagen dann, aber da sind Riesen und da sind irgendwie ganz schwierige Menschen. Und Josua und Kaleb haben etwas verstanden von dieser Vision, die hinter dem Ganzen steckt. Sie haben etwas im Kopf von dem, was Gott dem Volk verheißen hat. Und deswegen können sie reingehen und sagen, ja, es ist ein tolles Land. Schaut mal hier, wir haben hier so eine Traube mitgebracht. Das ist für mich persönlich immer die größte Herausforderung, mir das nur vorzustellen. Aber wir haben hier was mitgebracht, die Früchte des Landes, die lohnen sich absolut. Und ja, es gibt darin auch Menschen. Und es gibt darin auch Menschen, die vermutlich diesen Platz nicht freiwillig räumen werden. Aber wir werden es schaffen. Wir werden es anpacken können, weil Gott hat es uns verheißen. Wir teilen diese Vision. Und diese Visionen ziehen sich weiter durch. Diese Vorstellung davon, was am Ende dabei rauskommen kann. Als Nehemia nach Jerusalem kam, da hat er dann einen Haufen Elend vorgefunden. Da gab es keine Stadtmauer mehr und die Stadt war schutzlos dem Spiel der Mächte ausgeliefert. Und Nehemia entwickelt eine Vision dafür, dass er sagt, ich sehe diese Stadt vor mir, diese Stadt, die ihre Souveränität wiedergewinnt, weil sie eben nicht mehr Spielball der Mächte ist. Und um das zu machen, müssen wir die Mauer wieder aufbauen. Mauerbau ist immer eine schwierige Sache zu empfehlen und so. Aber in diesem Fall, in diesem einen Fall, hat es mal einen guten Sinn, dass eine Stadt wieder ihre Souveränität zurückerhält, dadurch, dass sie ihre Stadtmauer wieder errichtet. Als Petrus die Beauftragung bekommt, das Evangelium Gottes, die Botschaft von Christus, anderen Menschen als nur den Juden weiterzugeben, braucht er einen gewissen Kick, einen gewissen Anstoß. Und deswegen hat er so eine Erscheinung, wo er plötzlich so ein Netz voller krabbelnder Tiere hat. Und er muss sich das erstmal verbildlichen, er muss erstmal einen alternativen Weg finden, er muss erstmal seiner Fantasie ausgeliefert sein, um zu verstehen, Gott weist ihn darauf hin, dass das Evangelium nicht nur eine Sache ist, die für Juden da ist. Das Evangelium nicht nur eine Sache, die irgendeinem auserwählten Volk gilt, sondern Gott will alle Menschen erreichen. Gott will, dass seine Liebe bei allen ankommt. Und deswegen wird Petrus ausgesandt und er hat diese Szene, ihr habt das ja, diese Stimme, die spricht, ist, und er sagt, nichts kann ich nicht, ich bin Jude und das darf ich nicht. Also das sind Reinheitsgebote. Und ein paar Mal wiederholt sich diese Szene und immer wieder steht da, iss, hau rein, nimm das. Was ich rein nenne, nenne du nicht unrein. Und da spielt etwas rein, was eben für Visionen auch eine ganz spannende Geschichte hat, dass wir es nicht darum geht, nur darüber nachzudenken, was ist so in meiner Fantasie? Was ist so das, was mich eigentlich bewegt? Was sind so meine Wünsche und Bedürfnisse? Sondern es geht ganz zentral darum, was ist eigentlich die Absicht Gottes in dem Ganzen? Die Vision, die Petrus hat, die überwindet seinen Widerstand. Und dann könnte man noch Johannes und die Apokalypse anführen, also diese Schau vom neuen Jerusalem, das, was irgendwann mal kommt, was deutlich wird daran ist, dass die Bibel ganz selbstverständlich Situationen kennt, Vorstellungen davon kennt, von dem, was kommt. Manchmal sind es Worte, manchmal sind es Bilder, manchmal sind es sogenannte Auditionen, wo jemand eine Stimme hört. Aber was ja interessant ist, das passt ja auch zu einem Gott, der ganz am Anfang sagt in seiner Schöpfung, ich will euch zu meinem Bilde machen. Also wenn er über Bilder schon nachdenkt, scheinen Bilder ja auch irgendwie ein Charakterzug von ihm zu sein. Das ist eben, dass er damit einigermaßen vertraut ist. Nirgendwo sonst ist die Grenze zwischen göttlicher Ansprache und menschlicher Fantasie allerdings eben auch fließender. Gott ist jemand, der sich aller möglichen Dinge bedient, um unsere Fantasie anzuregen, für ihn tätig zu werden. Gott ist voller Möglichkeiten, die uns auf diese Spur bringen, zu sagen, hey, überlegt mal, was kann so werden? Das ist mein Auftrag, das sind meine Ideale, das sind meine Werte. Geht mal damit um und guckt, was passiert, wenn ihr das auf euch und eure Situation anwendet. Aber dann gibt es eben auch Visionen, die nicht so zielstrebend sind oder nicht so zielführend. Wir erinnern uns alle an das goldene Kalb, was sich die Israeliten gebaut haben, als Mose auf dem Horeb war. Da war Mose lange weg und die Israeliten haben sich gedacht, wie können wir das irgendwie abbilden, was Gott eigentlich für uns ist? Habe ich nicht ein schönes Exemplar ausgesucht? Also das leuchtet eigentlich richtig schön golden und so. Ne? Dazu passt so ein Satz von einem Menschen, den ich außerordentlich schätze. Nämlich unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Ich schätze manche anderen Bundeskanzler und unsere Kanzlerin jetzt auch. Aber Helmut Schmidt war immer so für mich ein Inbegriff des Pragmatischen, des Bodenständigen. Und der hat irgendwann über den Wahlkampf von Willy Brandt gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Kennt er, ne? Habt ihr schon mal gehört? Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Und was er damit vor Augen hatte, war, wenn man immer nur solchen Traumbildern nachläuft, wenn man immer nur vor sich hin träumt und die Füße nicht auf den Boden kriegt, dann ist das vielleicht auch mal schwierig. Und wenn man das jetzt nochmal überträgt, dann könnte man ja auch sagen, wenn man sich allzu viele Bilder von dem macht, was so sein könnte, wenn man allzu sehr darin schwelgt, wo denn unsere Gemeinde im Jahr 2015 stehen könnte oder so, passt das denn eigentlich zum Bilderverbot aus Exodus 20, wo Gott sagt, mach dir kein Bild von mir nicht und auch nicht von dem, was hier sein soll? Also wie funktioniert das? Wie können wir über Visionen nachdenken? Wie kann ich das sogar empfehlen und auf der anderen Seite auch wissen, Visionen sind immer auch eine Gratwanderung. Wie halte ich menschliches Geltungsbedürfnis und egoistische Manie von göttlichen Visionen auseinander? Ich glaube, eins ist ganz wichtig, wir müssen zunächst mal eine Haltung haben der Selbstreflexion, dass wir uns Rechenschaft darüber geben, was lebt da so in uns und woher kommt das? Wenn ich die Vorstellung habe, oh, ich fahre irgendwie in einem Rolls-Royce zu Hause in Niederwalgern bei mir vor, weil ich so ein blühendes und florierendes Geschäft habe, dann kann ich wohl vorstellen, dass das irgendeinem Bedürfnis entspricht, irgendwie auch mal erfolgreich zu sein. Aber ich werde relativ schnell klar kriegen, das ist vermutlich nicht eine Vision Gottes. Ich träume das übrigens auch nicht. Aber mir selbst mal auf die Schliche kommen zu sagen, woher kommt eigentlich was? Gibt es identifizierbare Gründe, die mich dahin bringen? Und wenn der Gedanke der ist, dass ich sage, Mensch, wenn es doch Gottes Anliegen ist, dass Gerechtigkeit auf der Erde herrscht, wenn die Bibel an verschiedenen Stellen davon spricht, wie auch in Joel beispielsweise, dass Dinge sich verändern können, dass Dinge neu werden können. Wenn Johannes davon sprechen kann, dass alles neu wird, dann ist vielleicht so ein Gedanke wie nächsten Dienstag darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich mit Kinderarmut um und was können wir für einen konkreten Beitrag dazu leisten, dass sich das nicht ausdehnt, sondern dass es weniger wird, dass die Welt an dieser Stelle ein Stück gerechter wird. Dann hat es nichts damit zu tun, dass mein Geltungsdrang dann zum Vorschein kommt, sondern dann hat es damit zu tun, dass Gott eben mir vielleicht ja auch klar gemacht hat, ich finde es nicht in Ordnung, weil wir vom Wesen Gottes her erkennen, dass das keine Gerechtigkeit ist, dass das nicht dem entspricht, wie er so ist. Also wenn ich mich selbst frage, wenn ich meine Motive des Handelns hinterfrage, dann kriege ich schon einiges mit. Wenn ich darüber nachdenke, was ist eine Vision Gottes und was ist ein Traumschloss, eine Seifenblase, die ich mir so baue, dann kann ich mich fragen, was ist denn das Entscheidende? Geht es hier um Qualität des Lebens oder geht es hier um Quantität? Wenn manche Menschen über Gemeinde träumen und davon träumen, dass hier 1000 Menschen in unseren Gottesdiensten sitzen und dass wir wachsen und dass wir gewaltig viele werden und dass wir jedes Jahr 200 Taufen feiern, dann kann man sagen, ja, wäre ja schön. Aber Gottes Visionen haben immer mit Qualität zu tun und nicht so sehr mit Quantität. Wenn sich diese Quantität einstellt, okay. Aber verändert sich auch das Leben der Menschen dadurch? Bringt es uns als Gemeinde insgesamt weiter nach vorne? Und ich glaube, dass das wichtig ist, darüber nachzudenken, wenn wir über Visionen nachdenken, dass es um Qualität geht und nicht um Quantität. Gottes Verheißungen stellen immer die Qualität in den Mittelpunkt. Friede, Gerechtigkeit, harmonische Vielfalt und Hoffnung sind gute Themen für Visionen, weil sie den Gedanken Gottes und seinem Wesen entsprechen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir in der Bibel lesen, dann kriegen wir ganz viel davon mit, wie Gott sich unsere Welt vorstellt. Und wenn wir über diesen Gedanken, über diesen Qualitätskriterien unsere Fantasie spielen lassen, dann kann das nur zu einem nach vorne bringenden Träumen werden, zu einem I have a dream. Wenn wir uns die biblischen Visionen angucken, dann ist eins noch deutlich, und das würde ich noch sagen, dass die Visionen oft ganz anders funktionieren oder ganz anders ausgehen, als sie am Anfang gedacht sind. Wenn wir uns die biblischen Gestalten angucken, die an der einen oder anderen Stelle diese großen Bilder hatten, dann ist meistens was ganz anderes draus geworden, als sie sich ursprünglich vorgestellt haben. Mose hatte die Idee, Mensch, ich führe das Volk mal aus Ägypten heraus. Und er hat sich vermutlich vorgestellt, wenn wir das Schilfmeer geschafft haben, dann haben wir das Ding in trockenen Tüchern. Dass er dann noch 40 Jahre weiter mit dem Volk herumzieht, war sicherlich nicht im Plan. Wenn wir an das Volk Gottes denken, was dann Kanaan eingenommen hat, hatte sicherlich eine andere Vorstellung davon, wie das Leben funktionieren kann. Aber wenn wir das Buch der Richter lesen, wird uns deutlich, es war immer ein Auf und Ab. Und es war nie irgendwie einfach nur ruhig. Wenn wir an die Königsherrschaft Christi denken und an das Reich, was Christus mit seinem Kommen aufgebaut hat, dann entspricht das mit Sicherheit nicht dem, was Menschen sich darunter vorgestellt haben. Und doch sind es immer wieder diese, solche, ähnliche Bilder, die einem Volk Hoffnung spenden, die Gottes Gedanken über und Absichten mit den Menschen verkörpern. Und deswegen, und das ist mein letzter Punkt, ist Vision wichtig. Gucken noch mal auf das Bild. Wir brauchen eine Vision, um die Ungerechtigkeiten unseres Alltags zur Vergangenheit zu machen. Wir brauchen eine Vision, um jenseits unseres Trottes unsere Begabungen und Potenziale zu aktivieren und sie einzubringen. Wir reden ganz oft oder wir hören das ganz oft, wenn Soziologen reden oder auch Pädagogen manchmal, dann hören wir ganz viel von Teilhabe. Was heißt das? Teilhabe heißt, ich mache nicht nur irgendwo mit, sondern ich habe eben auch Teil daran. Ich teile das Ziel, ich teile das Bild, ich teile die Absicht, die dahinter steckt. Eine gemeinsame Vision ist nicht nur ein Erweis unserer Kreativität, sondern eben auch Ausdruck unserer Identität. Die Frage, bei der Frage der amerikanischen Bürgerrechtler, da stand eben am Anfang der Traum eines Einzelnen im Mittelpunkt. Da haben ganz viele drüber nachgedacht, haben gesagt, das ist ungerecht. Und dann gab es eben nicht nur so einen Martin Luther King, sondern es gab viele andere, die gesagt haben, es reicht, wir haben die Nase voll, das geht nicht mehr. Und manche haben gesagt, wir wollen das jetzt gewaltsam umbiegen. Und so ein Malcolm X und wie sie alle hießen, die haben das ziemlich radikal vertreten. Aber das hätte nicht funktioniert. Das hätte nicht funktioniert, weil es zu kurzfristig gedacht war. Martin Luther King kam her und hatte einen Traum und deutlich war, ich träume davon, dass eines Tages etwas verändert ist. Und ich gestehe diesem Traum zu, dass er eben auch Zeit braucht, dass er eben nicht so ganz schnell kommt. Also am Anfang steht der Traum. In dem so eine Vorstellung von anderen gehört wird, von anderen geteilt wird, in dem er den Horizont für das Denkbare der anderen erweitert, in diesem Maße wurde er eben zu einer Vision, die das Handeln von immer mehr Menschen verändert hat. Und das hat eben seinen vorläufigen Höhepunkt letztes Jahr gehabt. Heute will man ja manchmal davon schon gar nicht mehr viel wissen und sagt, Mensch, dieser Präsident hat ein bisschen viel angepackt, aber was er gemacht hat, dieser Barack Obama jetzt, was er gemacht hat und was seine Vision war, das war, dass er deutlich gemacht hat, wir heben einfach mal den Deckel ein bisschen höher. Wir machen einfach mal deutlich, was möglich ist. Und was möglich ist, ist eine Welt ohne Atomwaffen. Was möglich ist, ist ein amerikanisches Volk mit einer Krankenversicherung für jeden. Was möglich ist, ist ein Land, was nicht irgendwo in seinen Exklaven irgendwelche Gefangenenlager ohne Rechtsgrundlage irgendwie hat. Und er hat diesen Deckel hochgehoben und seine Vision wirkt weiter. Und nur wenn wir uns darauf einlassen, dass wir sagen, wir heben den Deckel mal an, wir schauen mal und lassen uns den Blick erweitern, dann können wir Neues denken, dann können wir kreativ weiterarbeiten. Eine Vision braucht Zeit und erfordert Konzentration. Eine Vision für Gottes Gemeinde vor Ort braucht zunächst vor allem die Stille und das Hinhören. Und das heißt, dass wir Gott zuhören, dass wir uns darauf einlassen und dass wir seine Alltagsfingerzeige wahrnehmen. Wenn wir in die Stille gehen, wenn wir Bibel lesen und sagen, Mensch, was will Gott eigentlich von uns Menschen? Und wenn wir dann in unseren Alltag marschieren und merken, oh ja, das ist mir noch nie aufgefallen, aber das stimmt ja eigentlich. Da lebt jemand schlechter, als er müsste. Da ist etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Da ist etwas, wo Gott eigentlich mehr Hoffnung für hat. Dann ist das ja vielleicht auch ein sehr deutlicher Fingerzeig dafür, wo Gott uns Ideen darüber gibt, wie wir Dinge verändern können. Eine Vision ist nicht ein exklusiv charismatisches Erlebnis, sondern eine Vision lebt von ihrer Mitteilbarkeit. Eine Vision mag eben göttlich inspiriert sein, aber sie bleibt immer auch menschlich. Und darum sind Visionen immer vorläufig und erheben niemals Ansprüche an andere. Was antworten wir, wenn wir gefragt werden zu unserer Gemeindearbeit, zu unserem Engagement, was wir da eigentlich tun? Behauen wir irgendeine Sache und machen irgendeinen Job? Machen wir hier unsere Sachen einfach, weil wir sie immer schon so machen? Oder stellen wir uns hier in den Dienst einer speziellen Zielgruppe oder eines Aufgabenbereichs? Behauen wir also ein Fenster und nicht nur einen Stein? Oder sind wir schließlich privilegierte Mitwirkende am Projekt Engsbachstraße 2020? Weiß auch immer. Ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass da, wo wir sind, da, wo wir herkommen, einige sind ja gerade auch zu Gast hier, dass da, wo wir herkommen, wir anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, was könnte sein? Was könnte sein und was entspricht dem Willen Gottes? Ich wünsche euch hier in der Engsbachstraße, dass ihr erleben könnt, dass euer Horizont erweitert wird und dass euer Visionsprozess am 26. und 27.2., ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass ihr da großartige Erlebnisse macht, in dem, wohin die Reise gehen kann. Amen. Ich habe, glaube ich, ziemlich lang gepredigt, deswegen umso schöner, dass wir jetzt ein bisschen Musik hören und ein bisschen nachsingen können.